Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben heute Donnerstag, den 6. März, ungefähr 9:30 und es ist einiges los an den Märkten. Wir haben es euch ja angekündigt, dass wir heute so eine Special-Folge haben werden, nämlich zu dritt. Wir haben den lieben Sascha Gebhardt mit eingeladen. Die meisten von euch sollten ihn noch mittlerweile kennen. Er ist nicht nur bei mir schon auf dem Kanal für ein Interview da gewesen, sondern hat auch zuletzt beim Michael auf seinem Kanal unter anderem eine Tesla-Analyse veröffentlicht. Deswegen, viele von euch sollten ihn kennen. Sein Steckenpferd sind aber die Nebenwerte und ich habe es jetzt im Vorgespräch gerade kurz gesagt, wir hätten uns, glaube ich, keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, denn die Nebenwerte, es ist wild, es ist einiges los. Am Anfang wollen wir jetzt mal kurz darüber ein bisschen sprechen. Was ist jetzt überhaupt die aktuelle Lage, beziehungsweise was sorgt jetzt für diese Kursfeuerwerke? Und dann hat der Sascha auch jede Menge Titel mitgebracht, über die wir heute sprechen möchten. Genau, dann würde ich jetzt einfach mal das Wort abgeben, so einen kurzen Marktüberblick von Michael, wie ihr es gewohnt seid. Ja, Michael, erzähl mal, was ist denn jetzt genau los? Wir haben es ja schon in der letzten Folge so ein bisschen angeteasert, ja, so Konjunkturpakete, vielleicht neue Schulden und so. Was ist jetzt los? Was hat jetzt für diese Explosion am Markt gesorgt? Ja.
Genau, du hast gesagt, also ich glaube, der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können. Hätten wir jetzt vor ein paar Wochen nochmal gesprochen, hätte es, glaube ich, geheißen, ja, die Nebenwerte sind spannend und da könnte mal was passieren. Und genau diese Aussagen hatte man irgendwie gefühlt schon die letzten 2, 3 Jahre. Ich erinnere mich immer, wo jedes Jahr dann einige Analysten gesagt haben, das könnte das Jahr der Nebenwerte werden und was ist passiert? Es ist immer nur USA gelaufen, immer nur Tech. Und es war einfach ein Dahinsiechen einfach, weil es aber eben auch kaum Impulse gab für die deutsche Wirtschaft. Wir hängen ja schon jahrelang in der Rezession und an Nebenwerte viel Exposure in Deutschland haben und an Europa. Da hatten die es einfach brutal schwer. Aber in den letzten Tagen und Wochen und vor allen Dingen jetzt in den letzten 2 Tagen überschlagen sich die Ereignisse, kann man fast sagen. Und es eskaliert nach oben, so kann man es, glaube ich, sagen. Also was gestern da teilweise schon los war und auch heute Morgen. Wir nehmen ja jetzt am Donnerstag auf. Das ist schon beeindruckend. Und da sieht man, wie ja ausgedünnt das Volumen war, wie viel Pessimismus drin war. Denn was wir jetzt gesehen haben, ist, dass dieses Infrastrukturpaket, dieses Sondervermögen soll jetzt kommen, in Höhe von 500 Milliarden auf 10 Jahre verteilt. Und man hat so das Gefühl, dass jetzt Fondsmanager, wir hatten es gerade eben auch schon ganz kurz im Vorgespräch, wir haben jetzt den Knopf gedrückt und sagen, okay, Gewichtung Nebenwerte erhöhen und wenn da jetzt in den MDAX Geld reinfließt oder in den SDAX, da knallen einfach Aktien hoch, es gibt Volatilitätsunterbrechungen, weil eben gar nicht so viele Verkäufer gerade da sind und das sorgt halt für diese teils auch, ich sag mal schon vielleicht kurzfristig auch Übertreibung, können wir gleich mal drauf sprechen. Was aber noch ganz spannend ist, Goldman Sachs hat jetzt mal geschaut, was bedeutet das eigentlich hier mit den mit diesen 500 Milliarden und sie sagen, dass es, wenn dieses Paket zügig umgesetzt wird, das Wachstum dieses Jahr um 0,6% erhöht, nächstes Jahr um 1 Prozentpunkt und 2027 nochmal um 0,9 Punkte. Also das ist schon doch mal wieder ordentliches Wachstum, weil wir ja schon mehrere Jahre in der Rezession feststecken. Und wenn die Wirtschaft wieder wächst und in Infrastruktur investiert wird, dann kann das eben ganze Sektoren wieder anschieben. Und wenn dann der Optimismus zurückkommt, auch die Verbraucher wieder mehr ausgeben. Also ich glaube, das ist so die gesamte Gemengelage, wieso der Markt jetzt so nach oben ballert. Aber vor allen Dingen natürlich auch, weil jetzt der Gesamtmarkt dran glaubt, ja, und jetzt wieder die Aktien entdeckt werden, das ist fast das Wichtigste, ne? Denn wenn das nicht entdeckt wird, dann siechen die weiter dahin, aber da sieht man jetzt auf jeden Fall, da ist sehr, sehr viel Bewegung drin. Deswegen ist es umso spannender, dass wir uns jetzt einzelne Aktien anschauen. Was ich noch vielleicht ganz kurz sagen möchte, was man aktuell sieht, und das ist, kann auch ein bisschen gefährlich sein, dass jetzt erstmal querbeet alles hochgeknallt wird. Also es wird querbeet alles gekauft. Aber es gibt halt auch viele Unternehmen, die jetzt die letzten Tage auch gut gelaufen sind, die aber ganz wenig Exposure in Deutschland nur haben. Zum Beispiel Hochtief, 5% Deutschlandanteil am Gesamtumsatz. Und selbst wenn der sich jetzt verdoppeln sollte, würde das halt nicht so diese ganz großen Auswirkungen haben. Also da muss man so ein bisschen aufpassen. Die haben ja eher von so KI profitiert, Rechenzentren. Aber ich glaube, nach dieser ersten Phase wird der Markt schon danach schauen, okay, wer ist denn jetzt wirklich Profiteur und wo wurde vielleicht jetzt einfach mal kurzfristig ein bisschen übertrieben. Deswegen, vielleicht können wir da ja auch gleich noch ein bisschen
rausmachen. Ja, genau. Bei Hochtief hatten wir es ja auch davon, da war wahrscheinlich eher jetzt auch so Ukraine, so ein Kriegsende oder so, was mal in meinem Gespräch war. Das könnte eher so sein. Aber jetzt mal eine Frage, Sascha, an die Nebenwerte-Experte. Was sagst du, war das jetzt tatsächlich diese Nachricht, worauf dieser Sektor oder dieses Segment gewartet hat? Weil wir hatten es jetzt gerade so eigentlich die letzten Jahre immer gefühlt am Jahresanfang. Es muss eigentlich das Jahr der Nebenwerte sein, weil sie wirklich nicht gut gelaufen sind, vor allem auch bei uns in Deutschland. Würdest du sagen, das war jetzt wirklich so der Startschuss für eine neue Rallye in dem Sektor?
Ja, hallo erstmal zusammen. Das muss ja auch alles erstmal noch umgesetzt werden, ne? Das muss ja noch durch den Bundestag und so weiter. Also noch haben wir ja keine Zustimmung, ist ja bis jetzt erst nur ein Vorschlag. Aber wenn das so kommt, sehe ich das extrem positiv. Und ja, das Wirtschaftswachstum, wenn der Wachstum zurückkehrt, sind unsere Nebenwerte, die kein Wachstum eingepreist haben, eigentlich auf Sicht der nächsten Jahre extremst unterbewertet gewesen und sind es auch zum Teil jetzt auch immer noch, auch wenn es jetzt mal 20% oder 30% nach oben gegangen ist. Und wir haben ja sehr viele Aktien, also der deutsche Markt ist ja wirklich ausgetrocknet die letzten Jahre. Wir hatten sehr, sehr viele Übernahmen auch gesehen von deutschen Unternehmen die letzten 2-3 Jahre. War Private Equity einfach doof, dass die so viele deutsche Unternehmen sich jetzt zusammengekauft haben in den letzten Jahren? Oder haben die einfach ein bisschen weiter in die Zukunft gedacht und wussten eigentlich, Deutschland ist ein starkes Land, Deutschland hat eine niedrige Staatsverschuldung. Ich meine, wir haben die Möglichkeiten, unsere Wirtschaft anzuschieben. Und wenn die Politik das nicht über irgendwelche Reformen oder sonst irgendwas hinbekommt, und da scheitert es ja auch immer dran, ich glaube auch in der großen Koalition zwischen CDU und SPD wird es, gerade wenn es um das Thema Reformen geht im sozialen Bereich und so weiter, auch schwierig werden, auch für die CDU da irgendwelche Sachen umzusetzen. Und was bleibt dann am Ende noch? Dann muss man halt Geld nehmen und das reinballern, damit wir endlich wieder ein bisschen hier so ein bisschen Optimismus in die Wirtschaft bekommen. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste überhaupt, dass man in Deutschland auch mal wieder ein bisschen mit Optimismus nach vorne schaut. Das ist ja das, was uns die letzten 2-3 Jahre wirklich total gefehlt hat. Und dann habe ich das Gefühl, dass das jetzt sowohl bei Unternehmern als auch an der Börse jetzt so dieser Optimismus jetzt so langsam so ein bisschen wieder zurückkehrt, dass wir jetzt so eine Art Goldgräberstimmung jetzt haben, ne? Klar wird jetzt erstmal, wie das der Michael schon gesagt hat, erstmal alles so ein bisschen mit hochgespült, auch das, was es vielleicht gar nicht verdient. Aber da muss man dann halt am Ende des Tages dann auch sich ein bisschen genauer anschauen, wo man das Geld am besten investiert. Und ja, wir wollen ja über einige Werte sprechen. Und für mich ist es am spannendsten eigentlich mit dieser ganze Komplex der IT-Aktien, die wir in Deutschland haben.
Genau, ich wollte es gerade sagen, dafür haben wir jetzt heute dich eingeladen, dass wir auch wissen, wo wir denn unsere Long-Position jetzt mal aufstellen müssen. Also genau, auch als du letztes Jahr bei mir auf dem Kanal warst, haben wir schon viel über die IT-Dienstleister gesprochen, einen Sektor, der eigentlich in Deutschland also wirklich gute Unternehmen hatte, die auch oft lange sehr gut gelaufen sind. So eine Bechtle oder so fällt mir da dann mal so als erstes ein, Cancom oder so, also gibt ja einige. Also würdest du jetzt sagen, das ist jetzt der Sektor, der so die größten Chancen auf ein großes Comeback dann hat? Oder auf welche Aktien sollte man dann hier auch schauen? Sind es jetzt sowas wie eine Bechtle oder hast du da noch andere Unternehmen, die du spannend findest?
Ja, wir haben ja in Deutschland viele Aktien am Markt. Sagen wir mal so, also für mich ist der Sektor deshalb so spannend, weil die Bewertungen der Aktien so extrem niedrig sind im Vergleich zu den letzten Jahren auch. Weil das Wachstum stark nachgelassen hat, weil die Unternehmen weniger investiert haben jetzt die letzten 1-2 Jahre auch im Bereich IT. Und die Frage ist ja, wenn es den Unternehmen jetzt wieder besser geht, wenn die bessere Geschäfte machen, wo investieren die ihr Geld? Ich denke mal, in der ersten Phase werden die Unternehmen ihre Kapazitäten erstmal nicht großartig ausweiten müssen, weil die Fabriken, bis die erstmal wieder ausgelastet sind, das wird eine Zeit lang dauern. Das heißt also, die Unternehmen werden, denke ich, als erstes in diesen ganzen Komplex IT investieren, weil es da eben auch sehr, sehr große Fortschritte in den letzten 2-3 Jahren gibt, ob das jetzt bei KI, ob das bei Cloud Computing und so weiter der Fall ist. Es lässt sich da sehr viel an der Effizienz und so weiter drehen. Und ich glaube, dass gerade die IT-Investitionen, die letzten 2 Jahre dann eher schwach waren, als erstes dann auch wieder zurückkehren, dass die Unternehmen sagen, okay, da haben wir jetzt die Aufträge in der Schublade, das wollten wir eigentlich schon vor 12 Monaten den IT-Auftrag vergeben, aber solange es bei uns schlecht läuft, machen wir das nicht, da halten wir unser Geld lieber erstmal zusammen. Und ich glaube, deshalb wird sehr viel Geld in den IT-Sektor fließen in einer ersten Phase der Wirtschaftserholung. Und davon können dann deutsche IT-Dienstleister, du hast die Bechtle genannt, ja, ist sehr hardwarelastig, an der Kencom auch, die gehört auch für mich dazu. Auch eine GFT hatte gestern Abend eine Prognose gegeben, die lag jetzt für das laufende Jahr, war erstmal nicht so optimistisch, wird aber heute Morgen trotzdem 10% nach oben gekauft, weil die mittelfristigen Aussichten sehr, sehr stark sind. Was haben wir noch? Wir haben eine Data Group, so ein typischer ITler für die Mittelständler, hängt auch noch absolut am Boden, hat jetzt eigentlich ein ganz gutes Q1 gemeldet gehabt, zwar nur umsatzseitig und noch nicht von den Ergebnissen her, aber wenn da das Wachstum, ich denke schon, dass in solche IT-Investitionen als erstes das Geld fließt und dass wir dann eine Situation haben, wo eine sehr niedrige Bewertung auf steigendes Wachstum trifft und das ist meistens an der Börse sehr, sehr explosiv und das sieht man ja jetzt auch bei vielen Aktien.
Ja, stimmt, weil einige echt Probleme hatten. Michael, wie sieht's da bei dir jetzt aus? Du kennst dich ja also da mit einigen Werten auch aus, eben auch so Bechtle oder so, bist du ja auch recht tief drin. Welche Aktien hast jetzt du da so im Blick aktuell, wo du jetzt sagst, ja, die könnten jetzt auch, also nicht so, wie du jetzt gesagt hast, jetzt wird erstmal alles so kurz mit nach oben gespült, aber was glaubst du, wen spült's noch viel weiter nach oben dann in dem Zusammenhang?
Genau, Sascha hat gerade schon ein paar gute Punkte gesagt. Ich glaube, also ich sehe auch Bechtle unter anderem ganz weit vorne und auch Data Group, Cancon gibt es auch, es gibt ja auch noch Adesso. Übrigens spannend auch, dass jetzt wie gesagt GFT nach dem doch eher Ausblick unter Erwartung beim Ergebnis, was glaube ich jetzt mittlerweile 15% im Plus ist, also negative Nachrichten werden auch eher ignoriert und jetzt kommt Optimismus rein. Aber ich hatte ja auch schon mehrmals Kontakt mit Bechtle und ich verfolge auch immer die Nachrichten dort und was die ja immer gesagt haben, ist, dass eigentlich dieser Upgrade-Zyklus auch bei der Hardware müsste schon lange gestartet sein, aber die Kunden sind überwiegend halt der Mittelstand und die haben gerade aktuell sehr große Probleme und da verschiebt man eben halt mal diese Upgrade-Zyklen. Das haben die jetzt schon mehrmals gemacht und dementsprechend, wenn jetzt wirklich da Optimismus reinkommen sollte, dann gibt es da quasi halt so einen Effekt genau in die andere Richtung, dass sich das alles auflöst, dieser Stau. Und von der Seite könnte da auf jeden Fall einiges kommen. Und es gibt ja jetzt auch bei diesem 500-Milliarden-Paket soll es ja in verschiedene Bereiche gehen, also Bauwirtschaft, Brücken und so weiter, aber eben auch viel in IT-Infrastruktur. Also es könnten sogar auch von der öffentlichen Hand wieder mehr Aufträge kommen und das ist natürlich auch für eine Bechtle sehr spannend. Auch Data Group hat, glaube ich, viel Aufträge so in öffentlicher aus öffentlicher Hand und da gibt's ja, also ich glaube, mit die größten Probleme, was so die Rückständigkeit in den Behörden angeht, was irgendwie IT-Prozesse angeht. Deswegen, also da könnte es sogar von beiden Seiten jetzt richtig viel Rückenwind geben. Deswegen finde ich Bechtle unter anderem sehr spannend. Die ist jetzt kurzfristig natürlich extrem hochgelaufen. Schaut man sich mal, und das finde ich halt immer spannend, mal so den Track Record an über die letzten Jahre. Sie machen ja auch immer Zukäufe. Wirklich wie ein Uhrwerk gewachsen, nur die letzten Jahre halt. Da kannst du dich halt als Unternehmen nicht gegen wehren, wenn es in ganz Europa nicht mehr gut läuft. Dann, um deine Kunden halt weniger Geld ausgeben, dann hast du halt auch selbst Probleme. Aber dadurch, dass jetzt so alles deutlich zurückgekommen sind und es Nachholeffekte gibt, bin ich vor allen Dingen auch bei Bechtle jetzt optimistisch. Data Group ist halt ein kleinerer Wert. Die haben uns noch gar nicht groß bewegt, muss man sagen. Die hatten auch, glaube ich, zuletzt, ich weiß nicht, Sascha, ob du die genau beobachtest, glaube ich, dann irgendwie, die wollten ja, glaube ich, ihre eine Tochter an die Börse bringen, haben es doch jetzt wieder abgesagt. Dann haben sie, glaube ich, die Dividende zusammengestrichen, machen dann aber ein Aktienrückkaufprogramm. Also da muss ich erst nochmal schauen, was da jetzt die letzten Meldungen waren. Problem ist halt, die ist eher doch sehr markteng und wenn halt aus irgendwelchen Indizes alles hochgekauft wird, dann ist es eher eine Bechtle, Cancom und Co. und da, aber Data Group könnte halt ein Nachzügler sein. Muss man mal schauen.
Ja, also ich meine, die Data Group, die hat jetzt ein ordentliches Q1-Ergebnis gemeldet. Die geben mir einen Ausblick traditionell auf der Hauptversammlung. Die ist jetzt, glaube ich, noch im März sogar. Das heißt, wir werden auch diesen Monat wahrscheinlich noch einen Ausblick von Data Group bekommen aufs laufende Jahr. Wobei das laufende Jahr, die zweite Jahreshälfte, haben die schon von Anfang an gesagt, wird dann wahrscheinlich stärker werden. Die investieren halt auch viel gerade in dieses ganze KI-Thema und so weiter, genauso wie das eine GFT macht. Also selbst die IT-Dienstleister müssen ja in dieses, in Leute, in Köpfe, in Software und so weiter, in diesem Bereich investieren erstmal, um das dann den Kunden am Ende des Tages dann anbieten zu können. Also zwei Aktien, die ich noch sehr, sehr, sehr interessant finde in dem Bereich, wo ich auch privat investiert bin, ist für mich die Allgeier. Die ist auch sehr stark beim öffentlichen Auftraggeber mit dabei. Also die haben sehr viel im öffentlichen Bereich, haben da auch viele Portale für den öffentlichen Sektor und so weiter programmiert. Ist halte ich für extrem spannend. Da gab es auch immer mal Insider-Käufe. Und die zweite ist die All for One. Mhm. Das ist ja ein Unternehmen, was sehr, sehr stark auf diese SAP-Transformation ausgerichtet ist. Die Aktie hat jetzt nach den Q1-Zahlen, die eigentlich in Ordnung waren, doch relativ stark dann auch korrigiert, ist von 60 auf 50 wieder runtergefallen. Liegt jetzt auch nicht so sehr im Fokus, aber ich denke, das ist ein Rücksetzer, den man auch wieder kaufen könnte. Also ich bin privat investiert, ich bin da auch schon seit einigen Jahren investiert. Ich handle die Aktie jetzt auch gerade nicht aktiv, das muss ich dazu sagen. Aber da habe ich auch erst vor etwas über einem Monat mit dem Vorstand direkt gesprochen gehabt und das ist auf mittlere Sicht schon extrem bullig alles. Und dieses zweite und das dritte Quartal wird wahrscheinlich auch deutlich stärker verlaufen als das erste Quartal jetzt. Das war saisonal ein bisschen schwach gewesen und ja, und dieses ganze SAP-Transformationsthema, gerade die Unternehmen, die investieren ja in diese Umstellung von SAP und SAP in der Cloud hat ja diese ganzen KI-Funktionen dann auch für die Unternehmen dabei, die es nur im klassischen SAP gar nicht gibt und deshalb ist der Druck auf die Unternehmen, da zu investieren, auch extrem groß und die sind in Europa Marktführer in dem Bereich und das ist ein Thema, das wird die nächsten Jahre, denke ich, sehr, sehr stark laufen und die Bewertung ist recht günstig, zahlen auch ordentlich Dividende und da ist auch bald die Hauptversammlung. Also das ist so, das sind so zwei Werte, die nicht so sehr im Fokus stehen, aber die ich beide sehr, sehr interessant finde.
Hm. Ja, also das, was Michael gesagt hat, das kann ich auch übrigens bestätigen zu Bechtle. Ich habe erst vor ein paar Wochen mit denen ein Interview gehabt, mit dem Chef der Investor Relations, weil das war so auf einem ziemlichen Tiefstand, sage ich jetzt mal, wo sie dann halt einfach gesagt haben, hey, sie mussten recht kurzfristig ihre Prognose einkassieren, weil, wie es Michael gesagt hat, also eigentlich müssen viele laut ihren, ja, ich weiß gar nicht, wie man sagt, Berechnung ist vielleicht das falsche Wort, aber dass viele eben eigentlich wieder aufrüsten müssten, aber halt eben doch warten, weil, wie es Sascha jetzt gesagt hat, sie das Geld einfach zusammenhalten müssen, genau. Also die Infrastruktur gerade im IT-Bereich, einer der großen Profiteure. Aber es gibt ja mit Sicherheit auch noch andere Unternehmen oder Sektoren. Was wäre so der nächste Sektor, Sascha, wo du sagst, ja, da sollte man jetzt auch auf jeden Fall hinschauen. Da gibt es einige Gewinner jetzt von diesem von diesen Entwicklungen aktuell.
Ja, eigentlich habe ich noch eine weitere, weitestgehende.
Noch eine, gerne. Hau raus.
Ja. Die sehe ich eigentlich auch aus anderen Gründen als Profiteur und das ist die IONOS. Die ist ja ein großer Cloud-Anbieter in Deutschland auch und hostet die ganzen Webseiten und so weiter, aber ist auch für mittelständische Unternehmen eben als Cloud-Anbieter tätig. Halte ich für ein sehr interessantes Thema, weil ich denke, es ist gerade jetzt bei dem, wie sich die ganze Sache mit den Amerikanern, mit Trump und so weiter entwickelt, für mittelständische Unternehmen auch ein Thema, ob ich meine Daten, zumindest meine wichtigsten Daten und das, was ich für meine Kerngeschäftsprozesse auch brauche, nicht vielleicht lieber in der deutschen Cloud halte, bei einer IONOS, oder ob ich das an die Amerikaner bei Amazon oder Microsoft auslagere, angesichts der aktuellen Entwicklung. Ich meine, wenn man sieht, was Elon Musk macht, dass er droht, oh, da schalten wir dann Starlink ab, wenn die nicht mehr wollen oder sonst irgendwas. Ich meine, als Mittelständler würde ich dann auch mal überlegen, vielleicht schaltet mir Microsoft dann auch meine Cloud ab, falls irgendwas Blödes passiert, ne? Also weil
Trump ja, stimmt,
eigentlich die Idee kommt oder sonst irgendwas. Ja. Ich denke, das ist, ich meine, das Unternehmen wächst so mit etwa 10% pro Jahr. Die Spekulation wäre dann, dass sich dieses Wachstum eben beschleunigt, weil mehr Unternehmen und mehr Unternehmer denken, es vielleicht sind der größte und wichtigste Teil meiner Daten vielleicht doch besser in einem Rechenzentrum in Deutschland aufgehoben als jetzt bei einem Amerikaner. Und das ist so ein bisschen so dieser IT-Fokus zwar auch, aber andererseits auch dieser geopolitische Fokus. Und ich glaube, das wird auch bei vielen Unternehmen aus Deutschland durchaus eine Rolle spielen, dass man sagt, man investiert vielleicht doch wieder lieber bei deutschen Unternehmen ein bisschen mehr Geld, als es jetzt bislang der Fall war, wo man eigentlich problemlos das Geld auch immer den Amerikanern zugeschoben hat.
Ja, und da gebe ich dir vollkommen recht. Also es gibt viele deutsche Unternehmen, die sagen, also so viel wie geht in Deutschland tatsächlich auch eben, dass Daten nicht irgendwie an die Amerikaner oder ja, für viele noch schlimmer an die Chinesen oder sonst irgendwas gehen. Also das ist ein Punkt, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, ja, genau. Aber gibt es jetzt noch andere Sektor oder Michael, hast du noch was aus dem Sektor, wo du sagst?
Ja, Zentrum gibt es noch, ich beobachte jetzt mal. Also Bechtle glaube ich auch im Langfristdepot als Disclaimer. Und die anderen Sachen beobachte ich mal. IONOS, da habe ich auch schon öfters gelesen, nochmal zu dem Thema, dass das mal einen Blick haben könnte. Es ist natürlich aber auch so, dass Microsoft und Co., die haben ja auch ihre Rechenzentren alle in Europa. Das heißt, zumindest sind die Daten nicht in den USA, sondern bleiben hier. Ich glaube, das hatten sie auch schon vor einiger Zeit gemacht, weil es da schon die Bedenken gab. Ich weiß nicht so recht, ne? Vielleicht bei einigen Mittelständlern, die das machen, aber ich weiß nicht, ob jetzt da die ganz großes Umswitchen kommt. Ich glaube, dafür müsste noch mehr passieren, dass man dann jetzt auch beim, also wenn man jetzt Microsoft und so Co. nicht mehr vertraut, dann haben eh, glaube ich, noch mal ganz andere Probleme. Aber ja, das mit Starlink und so, ja, klar, ist natürlich so ein kleiner Weckruf, dass die USA nicht mehr vollumfänglich Europa unterstützen oder ja für Probleme sorgen. Aber ja, noch wird die Story, glaube ich, nicht gespielt bei IONOS. Die hatten ja Zahlen, die sind immer okay sind, aber das Wachstum ist halt wirklich deutlich unterdurchschnittlich. Und die sind ja so viel kleiner eigentlich noch und trotzdem wachsen die großen Cloud-Anbieter schneller. Also ja, man kann es mal im Blick halten, aber da bin ich mir nicht so 100% sicher, ob die Story wirklich gespielt wird. Aber wenn sich nochmal diese politische Lage hier ändert, dann kann das natürlich trotzdem nochmal ein Thema werden. Ne? Also ich habe mir hier auch mal zum Beispiel, so wie ich es mache, ich habe jetzt mal ein paar Kursalarme reingelegt. Also wenn die Aktie nach oben laufen sollte und entdeckt wird, dann wird es zumindest auch aus Trading-Sicht für mich mal interessant. Aber aktuell sind die eher in so einer Seitwärtsphase.
Mhm. Ja. Also dann gehen wir mal zum nächsten Sektor. Genau, Sascha, was hast du uns noch mitgebracht? Wo sagst du, da wird es auch einige Gewinner deiner Meinung nach geben?
Ja, was jetzt die letzten Tage ja leider auch schon extrem stark gelaufen ist, ist die Kion, die Jungheinrich. Jungheinrich bin ich drin. Das ist dieser ganze Logistiksektor. DHL hat ja heute nach Zahlen, geht durch die Decke, obwohl der Ausblick auch nur, würde ich sagen, als
beste Wunderbar, ihr auch schon.
War jetzt nichts Tolles. Ja. Warum? Also ich denke, wenn Wirtschaftswachstum zurückkehrt, kennen wir das ja, dass die Logistik normalerweise überdurchschnittlich profitiert. Ja. Es werden mehr Waren umgesetzt und so weiter. Es muss alles transportiert werden. Also Logistik ist so ein natürlicher Gewinner von Wirtschaftswachstum. Und das wurde jetzt auch bei Jungheinrich und bei Kion gespielt. Man könnte fast meinen, als dass sich jeder jetzt einen neuen Gabelstapler bestellt seit dieser Ankündigung des Konjunkturprogramms. Aber es wird halt in sehr kurzer Zeit sehr viel vorweggenommen. Da muss man sich dann halt auch mal die Rücksätze anschauen. Ich würde jetzt nicht mehr da drauf springen. Ich würde jetzt warten, bis dann auch ein paar Rücksätze dann kommen in den Bereich. Ich weiß nicht, ob sie kommen. Vielleicht strömt jetzt plötzlich so viel Kapital nach Deutschland, weil sich die Fondsmanager denken, okay, ich erhöhe jetzt hier ein bisschen meine Allokation und dann hat das extreme Auswirkungen, weil die Märkte so eng sind, ich weiß es nicht. Aber dann würde ich tatsächlich auch, ich bin ja bei diesen Werten auch schon länger teilweise investiert, dann eher mal was rausnehmen, als dass ich dann weiter zukaufe oder dann auch unbedingt dann draufspringen muss. Ja, eben dieser ganze Komplex ist sehr interessant und was ja auch angesprungen ist, waren die Bauaktien eben, ne? Und du hast ja gesagt, Hochtief-Bilfinger und so weiter haben ja gar nicht so hohe Umsatzanteile in Deutschland, dass das jetzt. Es war, glaube ich, auch so eine Standardreaktion. Ich brauche was aus dem Bau, was kaufe ich? Ich kaufe Hochtief, ne? Ja. Kennt jeder. Also,
ja, die Hochtief wird immer mal durchs Dorf getrieben. Ja, ich weiß noch, das war auch so kurz in der Nach-Corona-Zeit und so. Da hieß da, ja, und gebaut wird sowieso immer. Also Hochtief wird so gefühlt immer so alle 2-3 Jahre einmal so durchs Dorf getrieben dann. Ja, Entschuldigung für die Unterbrechung, ja.
Nee, wir haben ja ein paar kleinere Bauaktien auch in Deutschland. Die Sto ist da zum Beispiel zu nennen, da bin ich auch investiert. Das ist die ist speziell im Dämmbereich unterwegs, das heißt, was Gebäudedämmung und so weiter angeht. Die hängen einerseits an Renovierung, das lief jetzt zuletzt schlecht, und andererseits am Thema Neubau, aber eher untergeordnet. Das lief auch schlecht, sind aber auch weltweit tätig ist, das Unternehmen hängen, aber haben aber auch einen gewissen Deutschlandanteil natürlich drin und das belastet natürlich auch, weil es in anderen europäischen Ländern wie Frankreich und Italien auch nicht gerade so überragend im Baubereich jetzt zuletzt gelaufen ist. Dann haben wir eine Utz in Utz, halte ich auch für einen sehr, sehr interessanten Wert, kleinerer Bauwert. Die machen Bodenbelege, sind eigentlich weltweit dafür tätig, so Klebstoffe für Bodenbelege und so weiter zu machen. Das heißt, wenn irgendwo eine Industriehalle oder Kaufhaus oder sonst irgendwas mit neuen Böden ausgestattet wird. Es steckt meistens Utz in Utz dahinter und das wird mit diesen Klebstoffen und so weiter von denen verklebt. Sind da weltweit tätig. Ist fundamental extrem solide, ist auch ein schöner Wachstumswert gesehen über die letzten 10 Jahre. Haben immer schönes Umsatz- und Ergebniswachstum erzielt. Jetzt die letzten 2 Jahre natürlich auch weniger oder beziehungsweise keins, weil es extrem schwierig lief, aber hatten jetzt über ein extrem super, super Q4 berichtet, haben deutlich aufgeholt, lagen beim Ergebnis wieder deutlich über vorher. Also das könnte auch so eine Art Weckruf bei dieser kleinen Aktie jetzt gewesen sein, weil das wird sehr, sehr gut gemanagt, das Unternehmen. Also da schätze ich das Management extrem stark bei OC&Oz. Die wissen genau, was sie tun und auch was die Kapitalallokation und so weiter angeht, haben die, können da einige andere davon was lernen.
Sascha, in der letzten Folge hatten wir es auch davon, dass ja eben eventuell jetzt doch irgendwie mal so schneller ein Frieden in der Ukraine wieder kommen könnte. Und da haben Michael und ich auch so ein bisschen über die, ja, so, also nicht nur Baukonzerne, sondern auch so die Mineralkonzerne. Also da haben wir mal so eine ThyssenKrupp reingeworfen, eine Voestalpine, Salzgitter, Heidelberg Materials. Siehst du die aktuell da dann auch recht weit vorne bei sowas oder sagst du, da muss man vielleicht erstmal noch ein bisschen abwarten, wie es sich entwickelt? Wie siehst du so Stahl- und Rohstoffsektor so aus Deutschland aktuell oder zumindest aus Europa?
Ja, das ist jetzt keine Kernkompetenz von mir, würde ich jetzt mal sagen. Also ich kenne mich weder im Rohstoffsektor noch im Stahlsektor. Sind das jetzt so Steckenpferde von mir, mit denen ich mich jetzt gerne beschäftige, mit denen ich auch gerne meine Zeit verwende? Klar, die Volatilität ist extrem hoch bei diesen Aktien, sind jetzt wieder hochgeschossen. Aber ich glaube, da bin ich der falsche Experte, um den zu befragen, was speziell jetzt diesen Sektor angeht. Genauso wie mit Banken, das ist jetzt auch nicht so mein Steckenpferd, wo ich jetzt viel Zeit drauf verwende, diese Sektoren zu beobachten, weil ich denke, da fehlt mir so das gewisse Verständnis dafür, wie teilweise, also weil die Bilanzen auch enorm komplex sind und gerade bei diesen Rohstoffaktien auch sehr viele externe Faktoren auch immer mit Nachfrage, Angebot, wo ist was auf der Welt gerade los, damit reinspielen, oftmals auch die Politik und so weiter, jetzt mit diesem Zollthema. Es gibt da so viele Variablen, deshalb traue ich mir da ungern eine Einschätzung zu, weißt du.
Das ist alles gut, ja, also macht's umso glaubwürdiger, was du alles erzählst. Ich selber sag auch Banken und so, das ist für mich absolutes rotes Tuch, da halte ich mich so weit davon entfernt, wie es nur irgendwie geht, ja. Fair enough, ja. Gibt's noch weitere Sektoren oder jetzt einzelne Unternehmen, wo du auch sagst, ja, da guckst du jetzt gerade auch ganz genau drauf hin aufgrund der Lage, wo schaust du da sonst noch so hin, in welche Richtung?
Ja, also wenn wir jetzt mal uns ein paar kleinere Werte angucken, ich muss dazu sagen, da bin ich dann auch investiert. Das ist zum Beispiel eine Eurokai, das ist ein Hafenbetreiber in Deutschland. Die machen unter anderem den Wilhelmshaven, den Hafen, aber auch in Europa noch andere Häfen, in Italien und Marokko und so weiter. Da gibt es jetzt so eine Sondersituation, dass gerade sehr viel Verkehr von Hamburg nach Wilhelmshaven rübergeht, diese ganzen Riesenschiffe. Das ist der einzigste Tiefseewasserhafen in Deutschland. Und da wurde letztes Jahr eine neue Allianz geschmiedet zwischen zwei großen Reedereien. Und da wird sehr viel Geschäft jetzt nach Wilhelmshaven verlagert, schon letztes Jahr. Und dieses Jahr kommt auch noch mehr. Und die Eurocar ist da so einer der großen Profiteure und hängt da auch so ein bisschen den Hamburger Hafen da jetzt ab bei dieser ganzen Thematik. Unternehmen ist recht günstig bewertet, so ein 10er KGV würde ich da schätzen. Eventuell wird es auch noch günstiger, weil eventuell bilanzielle Aufwertungen an Wilhelmshaven, die kommen anstehen, weil dieser ganze Hafen wurde abgeschrieben, weil er jahrelang keinen Gewinn gemacht hat. Ja, das ist so ein Thema, auch im weitesten Sinne ist in der Logistik mit drin, ist fundamental extrem günstig zu haben, wird auch sehr weitsichtig gemanagt. Die Familie Eckelmann hält da die Mehrheit an Eurocar, ist jetzt so ein Wert, der war jetzt die letzten, ich würde mal sagen, 10, 15 Jahre relativ out gewesen, hat aber dadurch, dass jetzt eine Sondersituation reinkommt mit starken Gewinnsteigerungen, die ich erwarte, durchaus so etwas, wenn das mal ein bisschen mehr am Markt ankommt, dass da noch deutlich mehr drin ist bei der Aktie. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Art, ich würde es mal als Geheimfavorit so ein bisschen betiteln. Und noch eine andere kleine Aktie, die auch in dem Bereich, also beziehungsweise nicht in dem Bereich, kleinere Chemieaktie ist zum Beispiel die Nabaltec, über die habe ich auch schon in der Vergangenheit immer mal berichtet. Da ging jetzt auch die letzten Monate rein gar nichts. Hat letztes Jahr sogar als eine der wenigen Chemieaktien, glaube ich, überhaupt die Prognose erhöhen können. Wird auch mit so einem 10er KGV gehandelt. Die machen feuerfeste Materialien. Hauptsächlich kommen traditionell sehr waren in Gebäuden eingesetzt. Also das heißt, dass man Kabel und so weiter verkleideten Gebäuden, dass kein Feuer ausbrechen kann, wenn irgendwas ist oder dass diese Sachen geschützt sind. Ne? Und sind jetzt in zwei Bereichen tätig, was wo es jetzt recht gut läuft. Das ist einerseits diese flammenhemmenden Schutzmittel für Kabel in Rechenzentren, gerade im KI-Bereich, dadurch, dass so enorme Rechenleistungen da und enorme Wattanzahl und durch diese Kabel fließt, die enorm heiß werden, ist gerade da ein Flammschutz sehr, sehr wichtig. Das ist so ein nettes Geschäft, was sich da jetzt so etabliert hat. Im Bereich Rüstung sind sie auch investiert, beziehungsweise tätig. Das hatte ich jetzt auch erst vor kurzem jetzt gesehen, dass die überhaupt da auch was haben, was jetzt auch ein bisschen noch relativ kleiner Umsatzanteil ist, aber die haben da so ein Mittel, was da reinkommt, um Panzerungen zu verstärken von Panzerfahrzeugen oder von schusssicheren Westen. Das könnte auch so ein Bereich sein, der jetzt vielleicht mal ein bisschen anspringen wird bei denen stärker. Ansonsten sind sie sehr stark in der E-Mobilität und da lief es besonders schlecht die letzten zwei Jahre. Es war so der ursprüngliche Hoffnungsträger, dass das Geschäft richtig durch die Decke geht. Hat sich jetzt sehr schwach entwickelt, aber die E-Mobilität ist ja nicht am Ende und das ist auch ein Bereich, der wahrscheinlich wiederkommen wird. Und das ist so ein interessantes Gesamtpaket, weil die irgendwie überall mit dabei sind. Und man hat sie jetzt bei einer Alzchem gesehen, die waren vorher auch nie im Rüstungsbereich irgendwie tätig und die Aktie ist jetzt hauptsächlich aufgrund des Rüstungsbereichs so enorm durch die Decke gegangen, ne? Obwohl das auch eigentlich ein Wert war, für den sich jahrelang niemand interessiert hat. Und ich habe so ein bisschen die stille Hoffnung, dass es vielleicht bei Napaltec auch irgendwann mal sich ändern wird und dieser Blick auch ein bisschen mehr auf diese spannenden Bereiche vielleicht irgendwann mal gerichtet wird.
Ja, das ist dann so, manchmal fällt's dann irgendwie auf, hey, die machen doch irgendwie was in dem Sektor und dann knallt's halt mal schnell nach oben, ja. Also es ist ja ansonsten auch so viel los, Michael, wie siehst du das? Da gibt's ja auch diese, wie heißt die Aktie, wo jetzt ganz schnell hoch ist und so. Sind das für dich dann aber auch Warnzeichen wieder so, dass dann zu schnell wieder zu viel Euphorie im Markt ist, diese, wie heißt die, Beutelsat, Eurosat.
Ja, gut, das ist nochmal ein anderes Thema, die wollen ja jetzt angeblich Starlink ablösen oder gab es Gerüchte heute, also war vorhin bei über 11,50 Euro fast, jetzt sind sie gerade eben wieder bei 7 Euro, also ja, das ist eher ganz wildes Gezocke, aber genau, Alzchem wurde ja gerade eben genannt, das ist jetzt auch so eine Aktie, die wurde dann auf einmal immer heftiger gehandelt, auch außerbörslich, haben so einige Privatanleger bei Trade Republic entdeckt, hast du dann vorbörslich die Umsätze gesehen. Die hatten auch, glaube ich, gute Zahlen und gute Aussichten, aber bei einigen Aktien muss man wirklich jetzt so ein bisschen schauen, ne, ob da jetzt diese Hoffnung durch diesen Schwung mit der Konjunktur oder Infrastruktur, ob das jetzt noch Schritt hält mit der Kursentwicklung. Also auch, wie gesagt, eine Kion, die sind ja auch weltweit tätig, auch, ich glaube, in den USA sehr stark, die haben ja diese Tochter Dematic oder wie sie heißt. Die sind jetzt auch dann in den letzten Tagen von 38 auf jetzt 48 heute. Also, ne, sie hat fast 30% in zwei Tagen dann gemacht. Da muss man, ich würde jetzt bei einigen Aktien halt auch einfach nicht mehr hinterherlaufen, ne? Denn dieser initiale Run ist, glaube ich, jetzt bei vielen Aktien erstmal da, auch im Stahlsektor. Also ThyssenKrupp und Co. kann natürlich gut sein, dass die ein bisschen profitieren, auch vielleicht, wenn jetzt dieses Zollthema hochkommt, ja, dass da dann wieder die einheimischen Anbieter ein bisschen stärker profitieren. Und ich hatte auch heute Morgen mal, ich muss gerade mal schauen, ob ich das finde, hatte ich so eine schöne Grafik gefunden, wie hoch denn der Anteil der Umsätze im Inland ist. Und da war, genau, jetzt habe ich sie hier gefunden, und da war unter anderem ThyssenKrupp bei 35%, Salzgitter sogar bei 46%. Also wenn hier wirklich Schwung reinkommen sollte, dann könnten die auf jeden Fall profitieren, aber das hat der Markt jetzt, glaube ich, zumindest kurzfristig alles eingepreist. Deswegen wäre ich dort vorsichtig. Und klar, auch Banken, ich blicke da ehrlich gesagt auch null durch, was Bilanzen und so angeht. Ich glaube, da blickt fast keiner durch, um ehrlich zu sein, außer irgendwelche spezialisierten Analysten. Aber die Deutsche Bank und auch die Commerzbank, die haben sehr hohen Deutschlandanteil. Commerzbank 74%, war ja auch immer die Mittelstandsbank oder ist es auch noch. Also wenn denn hier die Investitionstätigkeit wieder zunimmt, die Wirtschaft ansprengt, dann sind es natürlich auch vor allen Dingen Banken, die davon profitieren, wenn wieder mehr investiert wird, dass natürlich alles kreditfinanziert ist. Die Ausfallraten werden vielleicht auch geringer, wenn die Wirtschaft besser läuft. Also, dass die Aktien anspringen, kann ich nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, auch die Aktien sind jetzt kurzfristig halt alle sehr gut gelaufen. Deswegen, ich glaube, also ich warte jetzt zumindest erstmal ab. Ich habe auch ein paar Positionen verkauft. Leider zu früh vieles, ja, weil ich nicht dachte, dass das so durchzieht. Aber was vielleicht noch ganz spannend ist, wo ich noch eine Position habe, ist Fraport. Denn wurde ja gerade eben schon gesagt, auch vom Sascha, wenn die Logistik und so weiter wieder zunimmt, dann könnte auch Fraport profitieren. Die haben auch ein hohes Exposure hier in Deutschland, auch mit Fracht und so weiter. Lufthansa will auch weiter wachsen und dementsprechend könnte auch eine Fraport da ein bisschen profitieren. Es gab auch, glaube ich, zuletzt wieder ein paar Meldungen von, ich glaube, CDU-Politiker waren das, die jetzt moniert haben. Und das ist ja auch ein großes Problem, dass hier die Kosten für den Flugverkehr, so Sicherheitskontrollen, Lotsen, das ist alles so viel teurer als im internationalen Vergleich, dass da auf jeden Fall die Kosten runter müssen, weil wir hier sehr stark hinterherhinken, was die Luftfahrt angeht. Und die Aktie ist heute auch wieder ein bisschen im Plus, aber das ist eher so ein Nachzügler und eine Langweiler-Aktie. Also da gibt es nicht die ganz großen Sprünge, aber das wäre für mich noch so ein Kandidat, den man im Blick haben könnte. Aber ist auf jeden Fall jetzt keine Aktie, die sich jetzt schnell verdoppelt oder um 50% steigt, das muss man auch wissen.
Genau. Ja, und zu Bankaktien, da gab es ja noch jetzt gerade erst die Meldung, dass gegen die Deutsche Bank mal wieder eine Strafe von der BaFin verhängt wurde, über 23 Millionen Euro. Also ich glaube, es gibt mittlerweile kaum ein Bankenhaus, ich glaube weltweit, das so viele Strafen bekommen hat wie die Deutsche Bank. Also
23 Millionen sind ja Peanuts, ne, für die, aber es waren ja oft immer hunderte Millionen,
die sie da. Ja, da haben die schon ganz andere Strafen bekommen, aber es ist irgendwie, also die Deutsche Bank, also die Liste, die ist enorm bei dem Unternehmen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, sehr interessante Folge. Wenn ihr Sascha folgen wollt, er ist Teil zum Beispiel von Stock 3 Trademate. Ich verlinke euch auch mal gerne sein Profil unten in die Videobeschreibung. Schaut gerne mal rein, kommen quasi täglich auch Artikel von ihm auf Stock 3 und vieles mehr. Schaut es euch gerne mal an. Sascha, vielen Dank, dass du uns so viele Titel mitgebracht hast, auch über die aktuelle Situation mit uns gesprochen hast. Und ich hoffe, wir dürfen dich mal in Zukunft wieder bei uns begrüßen.
Ich würde mich freuen. Alles klar. Ich danke euch, gell?
Macht's gut. Danke dir, Sascha.
Bis dann. Ciao.
Ciao. Ciao.